kann ja gar nicht mehr meinen Eltern so richtig vertrauen, wenn ich eigentlich nicht weiß, was machen sie denn mit meinen Bildern.
Halte ich die Kamera drauf, wenn mein Kind weint?
Will ich das posten? Kann ich das posten?
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wake Up Futter fürs Hirn. Mein Name ist Natascha.
Und ich bin Perdita.
Und wir sprechen heute über ein ganz spannendes und aktuelles Thema. Und zwar gucken wir uns einmal das Thema Sharenting an, das wir euch gleich nochmal erklären werden. Heute geht es nämlich um das Thema Content von Kindern über Kinder im Internet.
Jetzt möchte ich mit euch mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, du hast deinen 5. Geburtstag gefeiert. Du hast dich auf den Tag gefreut, deine Großeltern kommen. Es gibt Kuchen, es gibt Geschenke. Und von deiner Oma hast du ein Spielzeuggeschenk gekriegt, auf das du dich schon immer gefreut hast. Nur dein kleiner Bruder hat es in die Hand gekriegt und hat es bis zum Abend aus Versehen kaputt gemacht. Du regst dich komplett drüber auf, ne? Kriegst einen richtig krassen Wutanfall, schmeißt dich auf den Boden, schreist rum. Und dann bist du jetzt 20, 25, keine Ahnung. Und deine Freundin schickt dir ein Meme, in dem ein Kind einen Wutanfall hat, auf dem Boden rum sich wälzt und schreit. Du findest es super lustig und willst gerade mit einem anderen Meme antworten und stellst fest, Scheibenkleister. Das bin ja ich. So, und das müsst ihr euch irgendwie mal vornehmen. Also das Internet vergisst nichts. Also irgendwas, was mal da gepostet ist, kann immer wieder rausgeholt werden. Das heißt auch mittlerweile, dass fast jedes Kind heute irgendwann im Internet auftaucht. Und ich kann sagen, ich habe Freundinnen und Bekannte, die ich teilweise schon viele Jahre nicht gesehen habe und die Kinder bekommen haben. Und ich habe das Gefühl, ich kenne die Kinder total in- und auswendig. Sozusagen, ich bin mit ihnen mitgewachsen, habe sie beim Aufwachsen zusehen können, weil die schon Ultraschallbild gezeigt haben, das Kind als Baby. Also fast jede Woche erschien ein Bild mit dem Kind in den teilweise lustigen, süßen, aber teilweise auch ultra peinlichen Bildern. Und es wird alles geteilt. Ne? Also ich habe einfach gemerkt, dass meine Freundinnen da überhaupt kein Bewusstsein für gehabt haben, was sie da gemacht haben. Also so, sozusagen, sie haben das Leben ihrer Kinder veröffentlicht. Und genau dieses Teilen der Kinder, der Bilder von ihren Kindern in ihrem Alltag, in ihrem Leben, das nennt man Sharenting.
Genau, und wie alles haben wir hier einen sehr neumodernen Namen, den wir uns jetzt einmal anschauen werden. Und zwar Sharenting, genau, ist eigentlich eine Wortzusammensetzung aus dem Wort Share, wie teilen, und Parenting von Elternsein. Es kommt also aus dem Englischen. Und auf Deutsch heißt es ganz einfach, es geht darum, dass Eltern Fotos, Videos oder Informationen allgemein über ihre Kinder in sozialen Netzwerken teilen. Und dazu gibt es mittlerweile auch Studien und die haben festgestellt, dass mittlerweile bereits ca. 1500 Aufnahmen von einem Kind im Netz kursieren, bevor es überhaupt einmal 5 Jahre alt ist.
Das ist natürlich auch, wie viel von den Beiträgen geteilt worden ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die Eltern 1500 Bilder da reingesetzt haben, aber sozusagen der eine teilt, der andere, ne, werkelt es mit unter und so. Also das ist damit gemeint. Nicht, dass ihr denkt so, was, wie schaffen es Eltern 1500 Bilder ins Netz zu stellen?
Da wäre ja fast alles geteilt, aber bei manchen fehlt vielleicht nicht viel. Wir haben auch geguckt, wie das Ganze aufgeteilt ist. Wir haben natürlich verschiedene soziale Plattformen. Also wir haben 34,7% auf WhatsApp, was natürlich auch sehr stark genutzt wird. Auf Facebook haben wir 18,2%, Instagram haben wir 11,9% und der Rest hat angegeben, keine Fotos der Kinder in sozialen Netzwerken zu teilen. Wir haben auch festgestellt, oder die Studie hat festgestellt, dass nur circa 1/4 der Eltern die Fotos bearbeiten, zum Beispiel mit Filtern oder dass sie die Bilder verpixeln oder das Gesicht ihres Kindes verdecken. Da kommen wir aber auch später noch drauf. Das ist auch nicht mehr wirklich eine große Hilfe. Und wir haben auch festgestellt, dass Eltern schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass zum Beispiel ein Bekannter die Fotos ohne Erlaubnis geteilt oder weiterverbreitet hat oder auch ein Fremder, der Zugriff darauf hatte. Und sie haben zum Beispiel Bilder von ihren Kindern an einer unerwarteten Stelle im Internet gefunden, was natürlich auch erstmal eine sehr unangenehme Überraschung ist.
Ja, da muss ich sagen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte jemanden zu Weihnachten da, na, wir haben schön Weihnachten gefeiert, natürlich machst du Bilder an Weihnachten. Und dann habe ich 2 Tage später das auf Insta entdeckt und bin super sauer geworden, weil ich, das ist ein privater Moment, den ich nicht teilen will. Und ich will auch nicht teilen, sozusagen, meine Kinder. Also es ist da meine Entscheidung gewesen. Als Mutter will ich, dass die Kinder da sind, nett sind oder nicht. Und dann habe ich wirklich mal Meldungen gemacht und habe gesagt, versuch das rauszunehmen. Aber ne, das ist ja das. Klar, nimmst du das schnell wieder vom Netz, aber wenn einer gezielt danach sucht, kann er es finden. Aber ich kann nur sagen, ich war stinksauer. Also ich war echt stinksauer, weil wenn das jemand anders machen möchte, ist furchtbar. Aber bitte, kann ich nicht verhindern. Aber sozusagen in meiner Privatsphäre das draußen zu teilen, fand ich nicht so lustig.
Ja, und da sieht man mal, wie schnell, dass man da selber von betroffen ist. Ne? Und genau deswegen wollen wir uns heute diese Gefahren von dem Sharenting einmal genauer anschauen und uns auch ein bisschen damit beschäftigen, was eben passiert, wenn Kinder im Netz Teil von Content sind.
Ja, also da müssen wir uns erstmal angucken, warum teilen überhaupt die Eltern so viel über ihre Kinder online? Und ich glaube, es hat sich was verändert. Also ich fotografiere auch unglaublich viel und es gibt Tausende von Bilder von meinen Kindern, aber ich habe auch wirklich noch klassisches Fotoalbum, also wirklich ausdrucken. Ne? Wobei ich merke, ich werde immer fauler, ne, im Laufe der Jahre, aber wo die klein waren, ne, hast du jedes Bild ausgedruckt in einem Fotoalbum. Und ich glaube, dass für viele jetzt so Plattformen wie Instagram zu so einer Art digitalen Fotoalbum geworden ist. Ne? Und ich glaube, es ist ja insgesamt die Tendenz, sich im Netz auch als Person zu präsentieren. Und vielleicht sehen einfach viele Mütter auch das Kind als Teil von sich selber. Und so wie sie sich im Netz präsentieren, wollen sie sich dann auch als Mutter präsentieren. Und dazu gehört normal ein Kind. Das heißt, wenn sie was über ihr Kind posten, drücken sie auch etwas über sich selber und ihre eigene Identität aus. Vor allem also sozusagen das Bild, was sie von sich als Mutter verbreiten wollen. Natürlich kann man auch sagen, das Netz hilft einen auch, mit anderen Eltern zu vernetzen. Ne? Zum Beispiel ne, gibt es ja auch Netzwerke von alleinerziehenden Müttern oder Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen. Manche Forscher und Forscherinnen sehen darin auch eine Art Stolz. Also die Eltern zeigen ihre Kinder her, weil sie unglaublich stolz auf die sind und sich dadurch auch besser fühlen. Ne? So, schaut mal, was ich für tolle Kenner hier produziert habe. Und ich glaube, was ja insgesamt, das hatten wir ja schon auch in der Folge über Schönheitsideale, ich glaube, dass halt einfach im Netz so ein großer Druck ist, dass du die beste Version von dir zeigen musst. Und wenn du jetzt einfach mal Mutter geworden bist oder vielleicht auch Vater, dann geht es darum, dass du auch öffentlich zeigen willst, dass du eine gute Mutter, ein guter Vater bist oder dass man gute Eltern ist. Und das macht natürlich Druck. Ne? Je mehr andere Eltern, Mütter und Väter posten, desto mehr denkst du, das muss ich auch machen, da muss ich mithalten. Und ich glaube, dass sich das dann so gegenseitig verstärkt. Wir leben nun mal vernetzt, wir wollen zeigen, wer wir sind und was wir machen. Und da herrscht auch ein Druck, dass du zeigen musst, dass du es gut hinkriegst. Und vielleicht führt das einfach noch mehr dazu, dass du noch mehr teilst.
Das stimmt. Ich glaube, dieses typische menschliche Verhalten, sich mit anderen zu vergleichen oder vielleicht auch ein gewisser Optimierungswahn, der macht einfach vor keinem Bereich Halt. Und den finden wir hier natürlich auch. Und es ist ja einfach offensichtlich, wie wir später noch sehen werden, dass das Teilen von Fotos im privaten Raum Risiken birgt. Die schauen wir uns, wie gesagt, nachher nochmal an. Aber wir haben ja nicht nur dieses Teilen über den privaten Raum oder im privaten Bereich, sondern generell auch die Möglichkeit eben, dass diese Inhalte für eine breite Öffentlichkeit sichtbar sind, nämlich wenn wir uns den Bereich der Influencer anschauen. Und wenn wir eben jetzt einmal auf das Thema Influencer eingehen, die ihr Leben online teilen, für viele ist es einfach ganz selbstverständlich, dass sie auch ihre Kinder zeigen. Manche gehen da eher sensibel mit den Inhalten um, sei es Informationen über ihre Kinder oder auch, dass sie die Kinder nicht wirklich mit ihrem Gesicht zeigen oder zum Beispiel auch der Name des Kindes geheim bleibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wie wir gleich sehen werden, ein Geschäftsmodell. Das heißt, manche nutzen genau das eben auch für die Reichweite, denn die Kinder bringen definitiv auch mehr Reichweite im Content und das wird leider auch ausgenutzt.
Ja, und das müsst ihr euch mal vorstellen, was das dann für die Kinder bedeutet. Stell mal vor, du bist ein Kind von so einem Influencer, Influencerin oder so ein Power-Couple. Du hast ja gar keine Privatsphäre mehr. Also dein Zuhause, was ja eigentlich dein Schutzraum ist, wird vielleicht auch nur noch wahrgenommen, so, du könntest Bildmaterial sein. Das heißt auch, der Schutzraum Familie fällt weg. Also ich glaube, wir alle brauchen Orte, wo wir die Tür hinter uns schließen und uns dann sicher fühlen. Aber stell dir mal vor, wenn dieser Raum immer ausgeleuchtet wird, immer sozusagen wie so eine öffentliche Bühne ausgestellt wird. Dein Kinderzimmer, ne? Oh, wie ist das? Wie sieht das süß aus und wie toll? Alles kann gepostet werden, ne? Ob du keinen Bock hast, ob du gerade miese Laune hast. Das könnte alles zum Bild werden. Und ich glaube, wenn man davon lebt und merkt so, oh, meine Klickzahlen gehen runter und jetzt muss ich irgendwas bringen, ja, dass ich dann vielleicht auch über Grenzen gehe, um etwas zu zeigen, was vielleicht noch mehr Leute anlockt. Und ich glaube, viele sind sich wirklich nicht darüber im Klaren, dass das auch ein Kontrollverlust ist. Denn was einmal gepostet ist, ist im Netz und du weißt nicht, wo das Bild landet. Also man gibt auch die Rechte an dem Bild aus seiner Hand, sobald es online ist. Und ich habe letztes Jahr mal gelesen von einer Familie, die geklagt hat. Die hatten privat ein Bild von ihrer behinderten Tochter ins Netz gestellt, so als glückliche Familie. Und dann haben sie plötzlich mitbekommen, dass das in einem Flyer oder sowas benutzt worden ist, wo es darum geht, hey, du willst ja kein behindertes Kind haben, also denk mal über eine Untersuchung nach, ob dein Kind vielleicht behindert ist, dass du das noch rechtzeitig sozusagen wegmachen kannst. Ja, also und ich glaube, dass öfters Bilder von uns im Netz auftauchen und missbräuchliches verwendet werden, dass uns das manchmal gar nicht bewusst ist, was damit passiert. Und jetzt schauen wir uns mal nochmal, also wirklich, uns geht es auch darum, diese Risiken einfach nochmal aufzuzeigen. Und die Risiken verändern sich natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich von einem Baby im Bild mache oder von einem Teenager. Also vielleicht, wie verändern sich denn eigentlich die Risiken vom Baby bis hin zum jugendlichen Alter?
Da haben wir natürlich viele Jahre und viel Entwicklung und ganz verschiedene Stufen. Und es geht im Prinzip ja schon beim Baby und beim Kleinkind los. Es werden Ultraschallbilder geteilt, die Geburt eventuell, das erste Bad. Und in dem Alter, das Kind kann überhaupt nicht widersprechen. Es entsteht eine digitale Identität, bevor überhaupt das Kind ein eigenes Bewusstsein von der eigenen Person entwickelt hat. Im nächsten Schritt haben wir dann das Kleinkindalter oder auch das Kindergartenalter. Da ist es auch noch sehr sensibel, weil wir haben hier Alltagsmomente. Da tauchen dann aber auch ganz oft intime Situationen auf. Also Kinder werden gezeigt, wie sie gewickelt werden, immer noch beim Baden oder es werden Wutanfälle dokumentiert. Im Grundschulalter haben wir dann natürlich so wichtige Sachen wie den Schulanfang oder die ersten Freundschaften werden geschlossen. Und da entwickelt ein Kind im Prinzip auch erste eigene Meinungen, aber es hat eigentlich immer noch kein Mitspracherecht bei Postings. Ein bisschen expliziter wird es dann natürlich, wenn die Kinder ins Jugendalter kommen. Also da werden sie ja generell eher aktiver und melden sich zu Wort und da beginnt dann meistens auch so der erste Widerstand aufzutauchen. Es wird deutlich, dass die Jugendlichen einen Wunsch haben auf Privatsphäre, was ja eben auch ihr gutes Recht ist. Manchmal ist das Ganze auch mit Scham begleitet. Aber dadurch, dass die Kinder ja oft schon von klein an begleitet wurden, ist die digitale Spur im Internet eigentlich schon gelegt und rückwirkend gar nicht mehr vollständig zu tilgen oder zu löschen.
Ja, da gehen wir nochmal ein, was wir gesagt haben. Manchmal werden ja von dir auch Bilder gepostet, die du gar nicht willst. Und Gefahr ist ja auch Cybermobbing und so. Und da passiert es ja. Das, also gerade bei Jugendlichen, ne? Also, dass die sich gegenseitig fotografieren und filmen oder sich Bilder irgendwie gegenseitig schicken und die dann ins Netz gestellt werden. Und na, du hast eine digitale Spur über teilweise richtig peinliche Bilder, wo du irgendwie vielleicht besoffen, na, dein erster Rausch, du liegst besoffen irgendwo in der Ecke und kotzt oder so. Oder intime Bilder, die getauscht werden, na, die kriegst du nicht mehr raus. Und das hat Langzeitfolgen.
Das stimmt. Irgendwann geht's los mit Bewerbungen oder die erste große Liebe, das Berufsleben allgemein mit den Kollegen. Und wenn dann natürlich solche unerwünschten Bilder auftauchen, dann kommt man meistens sehr stark ins Straucheln. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen erst einmal nicht bedenken, wenn diese Bilder entstehen.
Ja, also, und das ist so, das Netz vergisst nichts. Also das muss man wirklich sagen. Und ich kann euch sagen, Leute da draußen, heutzutage, wenn du dich irgendwo bewirbst, die Leute schauen, was hast du im Netz hinterlassen? Was gibt es da über dich an Informationen? Und mittlerweile ist das auch so in Beziehungen so, dass die Leute dich erstmal sozusagen im Netz stalken und gucken, was du alles gemacht hast, wie du da warst, ne? Und manchmal kannst du vielleicht deine Chancen verbessern, aber oft ist das so, dass da einfach sehr viel Sachen auch drin sind, wo du denkst, boah, ich hoffe, es wäre nicht gepostet worden. Das hat Langzeitfolgen, über die sind wir uns nicht bewusst. Was mich bei dem Thema jetzt ehrlich erschreckt hat, ist einfach, dass bei diesen Family-Influencern damit ja richtig Kohle gemacht wird. Also das Zeigen der Kinder und der Welt der Kinder, auch wirklich im Schutzraum Familie, dass das Kohle bringt. Und dass dann der Kommerz über das Kindeswohl steht. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Zum Beispiel so Family-Vlogs erreichen oft sehr viel mehr Reichweite, wenn die Kinder Teil des Contents sind. Also das heißt, die merken, wow, wenn ich da Bilder von meinen Kindern zeige, na, wenn ich was schreibe, dann klicken da mehr Leute rauf und je mehr Klicks, desto mehr Kohle, ne? Und das verstärkt dann den Anreiz. Also das heißt sozusagen, dann kriegen die anderen auch mit, wow, schau mal bei der Family-Influencerin, ne? Die hat da ihr Kind gezeigt, da zum Beispiel eine Technik gezeigt, wie man am besten mit Stoffwindeln hantiert und so. Guck mal, die hat, keine Ahnung, so und so viel Follower und so viel Likes und was weiß ich bekommen. Dann mache ich das mit meinem Kind auch, weil ich will ja auch, dass ich mehr Likes und Aufmerksamkeit bekomme. Also das heißt, das, was meisten Klick wird, wird dann auch öfter gepostet, auch dann von anderen Eltern. Und man muss auch noch mal sagen, also es ist, dabei werden Kinder nicht nur in ihren alltäglichen Situationen gezeigt, sondern sind teilweise auch Teil der Werbevideos von den Influencern. Na, da gibt es zum Beispiel die Luisa Jindawi, eine deutsche Influencerin, die hat 2,4 Millionen Follower auf Instagram und die macht unglaublich viel Content mit ihren Kindern und damit auch unglaublich viel Kohle. Also sie zeigt die Geburt ihrer Tochter. Das denke ich mir so, also wie kann man denn in so einem Moment an Videoaufnahmen denken, Leute? Also ich fand's die Hölle, also ich hätte da jetzt nicht, also wirklich, wenn da einer auch nur ansatzweise ein Foto hätte machen wollen, also ich wäre total ausgerastet, aber naja, aber dann einfach auch wirklich jeden Moment, die Alltagsmomente deines Babys, deines Kindes zeigen. Und dann bei manchen Drehs geht man dann auch noch Kooperationen mit Firmen ein. Also man zieht dem Kind ein bestimmtes Kleidchen an, man benutzt eine bestimmte Windel, man benutzt eine besondere Creme. Also das heißt, dann erzielst du nicht nur Klicks, sondern du bekommst einfach noch durch die Werbung, durch die Produkte noch mehr Geld. Und ich glaube, dass man vielleicht dann manchmal in so einem Tunnel ist und vielleicht gar nicht mehr überreißt, was man da seinem Kind, seinen Kindern antut.
Das kann leicht sein. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen so das Feingefühl verliert. Zum einen oder die Aufmerksamkeit und ich glaube auch ein bisschen, dass man in so einen Gewohnheitstrott kommt, dass man viele Dinge als selbstverständlich sieht. Und das sieht man vielleicht auch an Extremformen, die es gibt. Also es gibt ja auch immer wieder Content, der Prank-Videos zeigt oder Bestrafungsvideos mit Kindern, also die da absichtlich in sehr, sehr verletzlichen und unmöglichen Situationen gezeigt werden. Die werden auch oft einfach genutzt, um zu provozieren oder um Empörung zu generieren, weil man eben weiß, dass viele Leute einfach trotzdem hinschauen und es Klicks generiert.
Ja, besonders negative Sachen und Pranks sind ja super populär, ne?
das zieht. Und wir haben dann auch bei der Recherche ein ganz krasses Beispiel gefunden. Und zwar gab es eine Frau, die hieß Ruby Franke. Die hat einen YouTube-Kanal betrieben mit dem Namen 8 Passengers und hatte 2,7 Millionen Abonnenten. Und 2024 ist das Ganze dann eskaliert und sie ist wegen schwerer Kindesmisshandlung verurteilt worden. Das Ganze hat auch ganz harmlos angefangen mit Familienalltagscontent und hat sich dann immer weiter gesteigert, bis eben Videos mit Bestrafungsmethoden aufgetaucht sind. Das heißt, genau diese Extrembeispiele, die wir gerade angesprochen haben. Und dann wurde sie verhaftet, nachdem eins ihrer Kinder schwer misshandelt aufgefunden wurde. Und genau eines dieser Kinder, die Sherry Franke, das war die älteste Tochter von Ruby Franke, hat dann auch Öffentlichkeit eben über ihren Fall und ihre Kindheit vor der Kamera gesprochen und die ganzen Folgen, die damit einhergehen, weil sie natürlich explizit davon betroffen war. Und letzten Endes ist natürlich der nächste Punkt von dem Missbrauch, mal abgesehen, der ganz, ganz schlimm ist, dass das Deutsche Kinderhilfswerk eben jetzt auch vermerkt hat, dass Kinderinfluencer-Tätigkeiten nach und nach auch immer mehr als Kinderarbeit erkannt und eben bezeichnet werden.
Ja, und nehmen wir mal jetzt die Sherry Franke. Die ist jetzt durch ihre Ex-Kind-Perspektive selber zur Influencerin geworden, hat also selber mit ihrer Story ganz viele Geschichten erzählt. Und damit sind wir jetzt einfach auch bei dem Thema von Kinderinfluencern. Es gibt ganze Kanäle, vor allem auf YouTube, auf denen Kinder die Hauptrolle spielen. Und die werden dabei von ihren Eltern unterstützt und verdienen dabei einen Haufen Kohle. Also zum Beispiel in Deutschland gibt Miley's Welt. Und mittlerweile ist die so bekannt und berühmt, dass ihre Eltern mit dem Einkommen von YouTube leben können. Also das heißt, die müssen selber nicht mehr arbeiten. Und bei unserer Recherche damals über Schönheitsideale im Netz habe ich mir ja ganz viele Videos reingesammelt, um da auch ein bisschen einen Einblick zu gewinnen, weil das ja ein bisschen fernab von meiner eigenen Realität war. Und ich bin da auch auf eine Dokumentation von so einer Kinderinfluencerin gestoßen. Also das fing irgendwie ganz harmlos an. Die hat immer so kleine Clips gemacht, ne, wenn sie mit ihren Freundinnen unterwegs war, hat ihre Gedanken geteilt. Und dann wurde ihr Kanal unglaublich populär. Und ich glaube, die war 12 oder so, ne? Und die hat den Content da gepostet und letztendlich war es auch ein bisschen traurig anzusehen, weil sie dann wirklich jede Begegnung, egal wo sie mit ihren Eltern war, alles wurde ein bisschen abgescannt. Ist das Instagrammable? Und dann hat man gemerkt, dass die Mutter eigentlich auch ein bisschen Fame haben wollte. Und dann fing die an, die Mutter mit ihrem eigenen Instagram-Kanal, hat dann sehr schnell gemerkt, oh, ich kriege nicht so viele Likes wie meine Tochter. Und hat dann ihre Tochter dann zu ihrem Instagram-Ding eingeladen, damit sie ein bisschen Fame von ihrer Tochter abkriegt. Und da dachte ich mir so, ey, wie peinlich kann das denn sein? Also, und ich glaube, dass die meisten Kinder, auch wenn die andauernd sagen, es macht mir Spaß, es ist Fun und es ist überhaupt keine Belastung, die werden zu öffentlichen Personen, ohne dass sie sich wirklich bewusst sind, was sie da machen. Und ich glaube, dass die Entscheidung, das machen zu wollen, dass sie vielleicht auch oft in der Regel, wie alt die sind, das gar nicht machen können, weil sie gar nicht überschauen können, was das für einen Einfluss hat. Und deswegen jetzt der Satz, dass Kinderinfluencer-Tätigkeiten sind halt zunehmend eine neue Form von Kinderarbeit. Aber es gibt Regeln für Kinderarbeit. Und Natascha, erzähl mal, was es in Deutschland für Regeln für Kinderarbeit gibt.
Genau, wir haben jetzt da mal geguckt, inwiefern das geregelt ist. Und das gilt natürlich jetzt nicht speziell für Online-Tätigkeiten, sondern ganz allgemein. Und zwar gelten Regeln für Kinderarbeit für Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren. Und zwar ist es ihnen erlaubt, 30 volle Tage oder 60 halbe Tage pro Jahr zu arbeiten. Dann haben wir auch ein Zeitlimit, und zwar maximal 5 Stunden pro Arbeitstag. Und davon auch nur 3 Stunden wirklich vor der Kamera. Und weiter geht's außerdem auch, dass es eine Arbeitserlaubnis benötigt, und zwar einmal durch eine ärztliche Bescheinigung. Wahrscheinlich, dass der Arzt auch das Go gibt, dass ein Kind dadurch keinen Schaden davon trägt. Dann braucht es eine Absprache mit dem Jugendamt und es muss auch mit der Schule genehmigt werden. Genau, die Fehltage müssen ja irgendwie abgeklärt werden. Aber wir haben auch festgestellt, dass sich leider nur wenige daran halten. Und wie du schon gesagt hattest, Petita, dass die Eltern halt einfach immer sagen, dass die Kinder das freiwillig machen. aber letzten Endes ist es bestimmt ein Stück weit immer kommerzielles Interesse. Und am Ende merkt man auch, dass das natürlich Auswirkungen hat auf die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind. Denn wir haben im Prinzip die Eltern, die Geld verdienen wollen. Oberste Priorität sollte aber trotzdem immer sein, ihr eigenes Kind zu schützen. Und das ist in dem Moment dann auch ein Konflikt, der da auftaucht.
Ja, und man muss ja sagen, also klar, die Kinder machen das freiwillig, weil wenn deine Eltern dir sagen, also das macht doch Spaß und das ist doch toll und schau mal, du vertraust deinen Eltern. Und du sagst auch nicht deinen Eltern, nee, also ich krieg von dir jetzt so viel Aufmerksamkeit, das muss man sich ja im Familienalltag auch mal so vorstellen, ne? Deine Mutter, da, die filmt dich die ganze Zeit, die ist die ganze Zeit bei dir da, die Aufmerksamkeit ist bei dir. Und wenn man jetzt gehört hat, ne, wie die können davon leben, also dann bist du ja auch in der Verantwortung, deine Familie zu ernähren und so, ne? Weil deine Eltern haben ja wegen dir den Job aufgegeben. Also ich denke mir, das erleben sicher auch Kinder so, die sportlich sehr erfolgreich sind oder in anderen Bereichen einfach sehr erfolgsverwöhnt sind. Und von daher so dieses Freiwillige und das macht mir Spaß, schwierig. Also ich habe jetzt letztens mal eine Untersuchung gelesen, dass jetzt mittlerweile dieses gefilmt werden, dass Baby mittlerweile wissen, wie sie schauen müssen, damit die Mutter oder der Vater das Handy zückt. Also weil so ganz viele so die ganze Zeit so, auch wenn sie ihre Babys beaufsichtigen, ne, so dann einfach ihre Kinder nicht mehr anschauen und dass die Babys lernen, was muss ich machen, dass ich die Aufmerksamkeit meiner Eltern bekomme. Sozusagen das Baby schon lernen, wie muss ich gucken.
Mit dem, was du gerade gesagt hast, mit der Verantwortung auch mit Geld verdienen. Früher war irgendwie Leistungsdruck so, man muss gute Noten mit nach Hause bringen und jetzt haben wir Leistungsdruck, ich muss abliefern, damit meine Eltern Geld verdienen mit mir. Als wäre man irgendein Produkt und nicht das Kind. Also ja.
Ja, also ich will es jetzt auch nicht verteufeln. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele Eltern da draußen machen, weil sie einfach stolz auf ihre Kinder sind und weil die süß sind und weil das Bild so schön ist oder frag mich was. Aber ihr solltet euch bewusst sein, dass dahinter einfach auch konkrete Gefahren stecken. Und über die Gefahren wollen wir euch jetzt mal ein bisschen aufklären.
Genau, da haben wir auch einige, die wir auf jeden Fall einmal genauer anschauen müssen, weil es einfach de facto viele Gefahren gibt, wenn ein Kind von klein auf öffentlich sichtbar ist. Und leider gibt es viele böse Menschen da draußen und so ein Kind kann leicht zur Zielscheibe werden. Und der erste Punkt, über den man auch leider immer wieder viel hört, ist die Gefahr, dass die Sachen für Kinderpornografie missbraucht werden. Und es hat sich gezeigt, dass bereits sehr harmlos gemeinte Fotos oder Videos in einschlägigen Kreisen unterwegs sein können. Und was die konkrete Zahl betrifft, es wurde festgestellt, dass rund 50% der Bilder, die auf pädophilen Webseiten sind, ursprünglich von den Social-Media-Seiten der eigenen Eltern sind. Was einfach Wahnsinn ist, wenn man bedenkt, wie viel von der Menge hier missbraucht wird und missbräuchlich genutzt wird. Und man hat außerdem auch festgestellt, dass vor allen Dingen Inhalte von sogenannten Mom-FluencerInnen benutzt werden, die halt ihre Mutterschaft gezielt für Reichweite ausnutzen.
Ja, also das heißt, du hast dein Kind auf dem Wickeltisch, zeigst es harmlos, weil du denkst ja nichts dabei. Und dann landet das in den Händen von irgendwelchen Perversen. Deswegen achtet mal drauf. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn du den Alltag deines Kindes und intime Details durch exzessives Sharing jahrelang offenlegst, öffnest du auch die Tür für manchmal nicht wohlgesinnte Menschen. Das heißt, auch potenzielle Täter wissen ganz genau, was mag das Kind, welche Spielsachen hat das Kind, wo steht irgendwas. Das heißt, dass auch durch Cyber-Grooming, also das heißt, dass die sich im Netz den Kindern so anschleichen und so, und zwar über den benutzen selber falsche Social-Media-Profile, geben sich selber manchmal als Kinder aus, ne, die im gleichen Alter sind, haben aber das Ziel natürlich sexuelles Missbrauch und können sehr leicht Kontakt zu den Kindern knüpfen, weil sie auf vieles Bekannte von den Kindern eingehen können. Ne? Also zum Beispiel, dass sie sagen können, hey, du magst doch gern dieses eine Spielzeug und ich weiß doch, dass du das und das gerne isst oder die und die Musik hörst. Das heißt, die können ganz leicht so ein Vertrauen herstellen, weil sie ganz viel wissen über das Kind. Also es gibt konkrete Zahlen von der Landesanstalt für Medien von Nordrhein-Westfalen. Die haben eine Studie 2005 durchgeführt und da 2000 Kinder im Alter zwischen 8 und 18 befragt. Und fast ein Viertel aller Kinder und Jugendliche war schon mal von Cybergrooming betroffen. 16% der 14-Jährigen dabei, 15% von den Befragten, die haben Nacktbilder von erwachsenen Menschen einfach ungefragt geschickt bekommen. Und 26%, also auch wieder ein Viertel der Betroffenen, wurde anschließend online bedroht. Also das heißt, es wurde dann angedroht, hey, wenn du mir zum Beispiel nicht ein Bild von dir nackig schickst, dann tue ich diesen peinlichen Chatverlauf veröffentlichen oder besonders persönliche Bilder von dir verbreiten und an deinen ganzen Klassenchat schicken oder deinen Eltern zeigen. Also dass da wirklich dann auch Kinder erpresst werden. Und das sind ja krasse Zahlen. Also die haben 2000 Kinder befragt und 500 Kinder haben das schon mal erfahren. Also ich muss wirklich sagen, diese Zahlen haben mich total schockiert. Also ich wusste, dass das Problem, dass es das gibt, aber dass das so massiv ist. Und jetzt mit KI wird das ja alles noch viel schlimmer.
Das ist ja das Schlimme, dass im Prinzip nicht nur das genutzt wird, um die Kinder zu manipulieren oder zu erpressen, sondern am Ende wird es ganz oft auch gegen die Erwachsenen gerichtet. Die nächste Gefahr im Sinn sind nämlich Deepfakes, also inszenierte oder gefälschte Bilder. Und gerade eben mit der fortschreitenden Technik von KI nutzen Kriminelle das eben und machen aus echten Kinderfotos gefälschte Bilder oder Videos oder Audioaufnahmen. Also die können das nach ihren eigenen Bedürfnissen erstellen. Und die werden dann eben genutzt, um die Eltern zu täuschen mit den Aufnahmen. Es gibt zum Beispiel den Versuch, gefälschte Notrufe zu machen oder eben auch vorgetäuschte Entführungsanrufe. Und damit können dann Geld oder persönliche Daten auch von den Eltern erpresst werden. Also auch die sind dann in einer absoluten Notlage.
Mhm. Ja, oder ein harmloses Bild. Dein Kind am Strand irgendwie, ne, läuft da mit der Unterhose rum und so und dann wird dann plötzlich ein Pornobild raus. Also es ist schon krass, was jetzt mit KI alles möglich ist. Und man muss einfach auch sagen, je mehr Informationen Leute über dich im Netz finden, desto größer ist auch die Gefahr des Identitätsdiebstahls. Also das heißt, dass dann neben Fotos auch sensible Informationen veröffentlicht werden, nämlich wo du wohnst, wann du geboren bist. Und das sind ja Informationen, die relevant sind, um zum Beispiel Ausweise zu erstellen oder ein Profil zu erstellen. Das heißt, die können mit dieser Detailfülle an privaten Informationen Fake-Accounts erstellen mit der Identität des Kindes und da ihr Unwesen treiben.
Was wir auch vorhin schon angesprochen haben, aber das gehört natürlich hier auch nochmal aufgelistet, ist das Cybermobbing. Na, wie du schon meintest, Perdita, dass man von MitschülerInnen gemobbt wird. Wie viele Fälle gibt es da mittlerweile, dass von Eltern gepostete Fotos, nicht nur von Schülern, sondern wirklich auch von den Eltern von früher, Fotos auftauchen von den Kindern oder Videos, die dann dazu führen, dass ein Kind in der Schule einfach gemobbt wird und dem das Leben zur Hölle gemacht wird. Und das kann auch oft Jahre sein, nachdem das Posting eigentlich gepostet wurde.
Ja, das Internet vergisst nicht. Und dann findest du irgend so ein peinliches Ding, wie wir anfangs gesagt haben, die Schreizähne. Und dann bist du plötzlich ein Meme, ne? Und der wird überall geteilt. Ja, oder ne, in so ein Bild, ja, wo du Schokolade verschmiertes Gesicht, keine Ahnung. Und was man sagen muss, was so bei Cybergrooming das Problem ist, ist natürlich auch jetzt, gerade wenn deine Kinder jetzt dadurch berühmter werden, dass du andauernd sie permanent postest und alles ist. Das heißt, dass auch potenzielle Entführer mehr wissen, wo wohnt dein Kind, wo geht dein Kind in den Kindergarten, auf welchem Spielplatz geht es. Und das erhöht natürlich das Risiko für Erpressung. Ich wusste auch gar nicht, das gibt sogar dafür ein Fachwort, Sextortion. Und im Extremfall gibt es gezielte Übergriffe oder Entführungsversuche, weil Fremde einfach alles über dich wissen, weil du es ja freiwillig überall geteilt hast. Also wenn ich dann den Spruch höre, ich habe doch nichts zu verbergen, denke ich mir, ey Leute, manchmal sollte man aber auch was verbergen. Genau, und ich glaube, was ich da ein bisschen auch manchmal in dieser Achtlosigkeit zu kritisieren habe, ist einfach, wer denkt dann an die Rechte der Kinder? Und verstehen Kinder eigentlich schon, was sie für Rechte haben? Und in Deutschland haben wir ja das Problem, dass es kein eigenes Gesetz gegen Sharing gibt.
Das ist natürlich ein großes Problem, dass es hier noch keine Richtlinien gibt, ne? Also wir haben natürlich grundsätzliche Rechte von Kindern und da taucht eben auch, wie bei den Erwachsenen, das Recht am eigenen Bild auf. Das heißt, werden Bilder ohne Einwilligung veröffentlicht, ist auch bei kleinen Kindern das Recht, da zu sagen, dass sie das nicht möchten oder dass sie das Recht am eigenen Bild haben. Und da gibt es einen Begriff, hier steht informationelle Selbstbestimmung. Wie erklären wir denn das, Perdita?
Dass du das Recht hast, welche Informationen von mir persönlich, und da gehören natürlich auch Bilder dazu, darf an die Öffentlichkeit. Genau, und das Problem ist natürlich, als Kleinkind kannst du zwar sagen, ich will nicht, das ist mir peinlich, aber du kannst schon selber bestimmen, was geht jetzt raus an der Öffentlichkeit und was nicht.
Da ist natürlich dann wieder problematisch, wenn man sich die Frage stellen muss, inwiefern Kinder das schon einschätzen können. Da sind sie halt dann doch wieder auch auf ihre Eltern angewiesen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist ja auch immer eine Frage des Vertrauens gegenüber den Eltern, dass man eigentlich davon ausgeht, dass die Eltern es gut mit einem meinen, weil man selber vielleicht eben die Folgen von solchen Veröffentlichungen noch gar nicht einschätzen kann und deswegen einem das Recht am eigenen Bild oder an den Informationen da vielleicht noch gar nicht wirklich hilft. Und das ist auch in der Wissenschaft ein großer Streitpunkt, weil die zwar in der Forschung schon nach der Perspektive der Kinder fragen, aber hier haben wir eben dann einen Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit, also Selbstbestimmung des Kindes und Eigenständigkeit des Kindes, aber eben auch die Abhängigkeit von den Eltern, die da immer noch gegeben ist.
Ja, also ich denke mir mal wirklich, ich glaube schon, also das kann ich jetzt bei meinen eigenen Kindern sagen, also die haben schon immer sehr deutlich gesagt, was sie, übrigens genau wie ich nicht, auf dem Bild zu sein, also es ist wirklich so, ne? Aber auch das, wo es veröffentlicht wird. Also ich glaube schon, dass Kinder schon so ein Grundgefühl haben, was sie mögen, was sie nicht mögen, und ich glaube, dass man mal wirklich in ruhigen Moment auch Kinder fragen sollte, ja, wie findest du es denn eigentlich, wenn ich über dich im Netz was teile? Und da sollte man mal Kinder befragen. Und das ist ja auch gemacht worden. Und was haben die Kinder geantwortet?
Zwar gibt's 9%, die sagen, dass sie zumindest in den letzten 12 Monaten ab und an davon betroffen gewesen sind. Das gilt meistens eher für die jüngeren Kinder als für die älteren.
Ja, das hängt jetzt auch mit dem Alter der Eltern zusammen.
Ja.
Weil ich glaube, jetzt sind halt Leute Eltern, die damit aufgewachsen sind, in Social Media stattzufinden.
Das stimmt.
Also das hängt einfach davon ab. Und jetzt bekommen die Kinder. Und wenn die gewohnt sind, ich habe mein ganzes Leben im Netz geteilt, ich bin die ganze Zeit im Netz, dann ist es natürlich auch klar, dass da die Zahlen hochgehen.
Genau, da läuft es natürlich einfach weiter. Und wenn man es sich genauer anschaut, also da wurde dann natürlich auch gefragt, wie sie es am Ende gefunden haben oder wie sie dazu stehen. Und da kam dann die Rückmeldung, dass 6% über die Inhalte verärgert waren, also die waren nicht einverstanden damit. Und genauso viel, also auch 6%, haben dann mit den Eltern oder den Betreuern gesprochen und sie gebeten, dass diese Postings oder Inhalte wieder gelöscht werden. Erstaunlich ist, obwohl wir das ganze Thema ganz bestimmt nicht verharmlosen wollen, dass so die negativen Konsequenzen von dem Sharing sich noch zumindest soweit in Grenzen zu halten scheinen. Denn von den befragten Kindern haben nur 4% angegeben, dass sie aufgrund den Inhalten, die die Eltern gepostet haben, irgendwie negative oder gemeine Kommentare erhalten haben.
Also geht noch, also anscheinend haben die Eltern dann doch vielleicht nicht ganz so schlimme Inhalte veröffentlicht und also vielleicht nicht in ihrem direkten Umfeld, wobei die Kinder ja gar nicht wissen, was mit der Fülle ihrer Bilder sonst so im Netz passiert, weil sie es einfach nicht mitkriegen. Also es gibt ja schon grundsätzlich Rechte, die gelten, aber die sind natürlich jetzt nicht speziell auch fürs Internet gemacht und dem, was da ist und auch sowas wie Sharing, glaube ich, haben sich die Gesetzesgeber so nicht so vorstellen können. Aber es gibt natürlich rechtliche Grenzen und da geht zum Beispiel in dem Fall Frankreich voran. Das hat 2020 als eines der ersten Länder ein Gesetz zum Schutz von Kinderinfluencern unter 16 Jahren verabschiedet, das seit 21 in Kraft geht. Was haben die da bestimmt? Also zum einen brauchen Eltern eine behördliche Genehmigung, wenn ihr Kind kommerziell auftritt. Fehlzeiten in der Schule müssen zum Beispiel durch den Online-Job, müssen von der Schulbehörde genehmigt werden. Ein Teil der Einnahmen muss auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden für die Kinder, auf die dann mit 16 auch zugreifen können. Und außerdem haben die Kinder ein Recht auf Vergessenwerden. Das heißt, sie können auch verlangen, dass alle alten Inhalte von sich gelöscht werden. Und sie wollen das Gesetz aber auch noch weiterentwickeln. Also seit Februar 2024 wurden dann weitere Gesetzentwürfe eingereicht, die dann die Bildrechte von Kindern stärken und die Verbreitung von Inhalten ohne Zustimmung beider Elternteile verbieten. Also das ist jetzt auch nochmal sowas, ne? Dass es die Zustimmung beider Elternteile braucht. Also nicht, dass dann ein Elternteil, ne, sozusagen sagt, ja, ich will jetzt hier mit meinem Kind viel Klicks und Likes und vielleicht auch Geld erreichen, muss auch das andere Elternteil zustimmen. Wie sieht's denn da in Deutschland aus? Haben wir da vergleichbare Gesetze?
Da ist natürlich im Vergleich zu Deutschland und Frankreich schon einiges passiert. Wir in Deutschland haben, wie wir schon angesprochen haben, kein vergleichbares Gesetz. Wir haben nur das bereits erwähnte Recht am eigenen Bild und das mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz, das halt bei Kindern unter 15 Jahren grundsätzlich eine Beschäftigung verbietet, eben mit gewissen Ausnahmen. Was wir haben, ist freiwillige Checklisten und Handlungsempfehlungen. Also es gibt zum Beispiel von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz eine Liste, wo man da nachschauen kann. Wir packen euch das unten auch wieder alles in die Shownotes.
Ja, und wir haben ja eine Expertin.
Genau, da könnt ihr auf jeden Fall noch die Details auch schon mal hören direkt. Und es gibt auch eine Studie von dem Hans-Bredow-Institut. Da gibt es ebenfalls Handlungsempfehlungen zum Nachlesen. Dann gibt es natürlich verschiedene Initiativen. Ein Beispiel davon wäre die Initiative ClickSafe. Das ist eine Initiative der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Die arbeiten da zusammen mit der Europäischen Union und eben auch der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Und da gibt es gewisse Punkte, die da in den Fokus setzen, nämlich die kümmern sich um Medienbildung und Medienkompetenz und schauen generell, dass sie halt Aufklärungsarbeit leisten. Dafür stellen sie Materialien und Angebote zur Verfügung, also Themen Social Media wird behandelt, Datenschutz, KI, Cybermobbing und auch digitaler Jugendmedienschutz, also alles, was wir jetzt so ein bisschen auch schon angesprochen haben. Und diese Informationen richten sich sowohl an die Kinder und Jugendlichen selbst, aber auch ganz besonders eben die Menschen, die diese jungen Menschen in ihrer Medienbildung, also im Aufwachsen und im Umgang mit Medien begleiten, also Eltern und LehrerInnen. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Landesmedienanstalten, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Die bieten Beratung und Handlungsempfehlungen auch zu dem Thema an. Aber es sind eben alles nur Empfehlungen und es passiert sehr, sehr viel auf einer freiwilligen Basis. Und es gibt keine richtigen Gesetze, spezifisch auf Social Media und Content Creation für Kinder, die eingehalten werden müssen.
Aber dass etwas nicht Gesetz ist, heißt nicht, dass es Grenzen gibt. Und das sind einfach auch mal Fragen, ethische Grenzen. Also wir haben Gesetze, die regeln, wie wir das mit dem Geld gehandhabt, wie wir das mit dem, wenn die nicht in der Schule sind, geregelt. Wie viele Stunden dürfen die arbeiten? Aber nicht, was gezeigt werden darf oder wie ein Kind emotional dargestellt wird. Also zum Beispiel halte ich die Kamera drauf, wenn mein Kind weint, also in einer verletzlichen Situation ist. Oder filme ich wirklich oder mache ich ein Foto, wo ein Kind bestraft wird. Also die ethische Grenze ist doch, dass wenn die eigene Familie als Ort des Rückzugs, des Schutzes, der Privatsphäre entfällt, sobald mein Zuhause zum Filmset wird, dann ist das auch ein ethisches Problem und nicht nur ein rechtliches, weil ich glaube, das ist etwas, da können Gesetzgeber gar nicht so tief reingehen, weil sonst würden die uns ja in unserem intimsten Bereich auch noch kontrollieren müssen und das wollen wir ja alle nicht. Also wir wollen ja nicht, dass der Gesetzgeber bei uns jegliches kleinste Format im Privatleben regelt. Dafür ist ein Gesetzgeber auch nicht da. Aber ich glaube, als Eltern muss ich mir auch mal bewusst werden, mein Kind braucht einen Schutzraum. Und ich bin dieser Schutzraum. Und bei der ganzen Frage, wo es um Kohle geht, muss man sich mal auch überlegen, die Eltern machen das ja auch nur, weil ihnen irgendjemand dann dafür Geld gibt. Also ist jetzt mal meine Frage an Firmen da draußen, die Eltern, die Sharing betreiben, Kohle geben. Wo ist denn da eure ethische Grenze? Findet ihr das wirklich super, dass das Leben eines kleinen Kindes komplett ausgeleuchtet wird, damit ihr ein paar Windeln, ein bisschen Creme oder irgendwelche Klamotten oder Kinderspielzeuge noch mehr verkauft? Ist euch eigentlich bewusst, was da passiert, wenn Kinder vermarktet werden? Und ist euch eigentlich bewusst, was das für psychologische Auswirkungen auf die Kinder hat? Und haben die überhaupt die Chance, sich zu wehren? Also das sind schon Fragen, die finde ich sehr wichtig.
Da lässt wahrscheinlich leider auch ein bisschen der Kapitalismus grüßen oder jeder schiebt die Verantwortung auf den jeweils anderen. Aber eben, wie du schon sagst, es geht halt nicht nur um die Arbeitsanstrengung oder eben die Geldeinnahmen, sondern vor allen Dingen auch, welche Auswirkungen das psychologisch auf Kinder hat, die eben gerade noch so sensibel sind in ihrem Wachstum. Und einige haben wir schon angesprochen. Also wir haben ja vor allen Dingen auch die Scham über Inhalte. Wir haben oft ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Privatsphäre, weil sie die gar nicht mehr richtig einschätzen können. Der Druck, über den haben wir auch schon gesprochen, also nicht nur gegenüber den Eltern zu leisten und abzuliefern, sondern auch gegenüber den Erwartungen des Publikums, das man als Kind abliefern muss.
Ja, du musst ja immer smart, du musst immer hip, du musst immer cool, du musst immer süß, du musst immer, na, du musst ja diesem Bild entsprechen, das von dir gemacht worden ist.
Absolut. Und es geht doch eigentlich genau darum, dass Kinder sich zu den Personen entwickeln, die sie wirklich sind und sie selbst sein dürfen und nicht darum, dass sie jemand sein müssen, um geliked zu werden. Und ebenfalls ist es ein Stück weit ein Gefühl von Kontrollverlust, der sich da einstellen kann, weil die Kinder einfach da nicht das Sagen haben. Und das wäre auch schon der nächste Punkt. Wir haben hier natürlich auch ein starkes Machtgefälle, das sich da sehr stark festigt, weil Kinder einfach in der Regel keine richtige Möglichkeit haben, mitzusprechen. Also weder bei der Aufnahme noch am Ende bei der Veröffentlichung. Und das Ganze ist eben so schwierig, weil sie sich nicht richtig dagegen wehren können, weil den Kindern ja schon auch bewusst ist, dass sie von ihren Eltern abhängig sind. Und wenn es ihnen nicht bewusst ist, dann ist es unbewusst, weil logischerweise Kinder zum einen die Liebe ihrer Eltern brauchen und die Bestätigung der Eltern, also es geht um Emotionen, aber es geht auch um so ganz banale Dinge wie Versorgung, Verpflegung, dass die Eltern sich kümmern, also es gibt auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit.
Ja, Leute da draußen, uns ist es gelungen, eine fantastische Gästin für die Folge einzuladen, nämlich Sarah Herrmann. Sie ist seit 2022 Referentin im Referat Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes bei der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Dort betreut sie insbesondere den Themenschwerpunkt sexuelle Gewalt und Belästigung im digitalen Raum. Und dabei ergeben sich natürlich auch thematische Schnittmengen zwischen sexualisierter Gewalt und kommerziellen Darstellungen von Kindern in digitalen Medien. Von 2015 bis 2022 arbeitete sie bei dem Jugendschutz.net, dem gemeinsamen Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Dort war sie unter anderem für die jugendmedienschutzrechtliche Bewertung und Aufarbeitung von Inhalten aus den Bereichen Pornografie und Selbstgefährdung zuständig. Sie ist Soziologin technikwissenschaftlicher Richtung und sie stammt aus Berlin. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Vielen Dank für die nette Vorstellung und danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Meine erste Frage ist die Überraschungsfrage. Gibt es etwas, wo Ihre Eltern ein Bild oder irgendeine Story von Ihnen mit anderen geteilt haben, die Sie unglaublich peinlich fanden?
Oh, das ist eine sehr gute Frage und aufgrund meines Baujahrs war das tatsächlich noch gar nicht so Standard damals. Also ich bin 86 geboren und genau als ich Kind war, Jugendliche war, da gab es tatsächlich keine Smartphones und überhaupt nicht die Möglichkeit, solche Bilder zu teilen. Wenn dann in Fotoalben, die dann mal rumgezeigt wurden, aber da wurden dann nur ausgewählte Bilder tatsächlich gezeigt und nicht drauf rumgeknipst und sehr viele massenhafte Bilder gezeigt. Also deswegen nein, tatsächlich fällt mir da jetzt nichts ein.
Ja, aber auch keine Storys, die die Eltern über sie erzählt haben, wo sie gedacht haben, oh, Eltern, peinlich, peinlich.
Tatsächlich fällt mir jetzt gerade auf Anhieb nichts ein, muss ich wirklich sagen. Tut mir leid.
Ja, ist ja super. Also Eltern, die keine peinlichen Fotos von einem geteilt haben, würde ich mal sagen, Daumen hoch.
Das stimmt. Das werde ich Ihnen auch noch mal sagen.
Wunderbar. Dann können wir ja auch gleich ein bisschen auf Ihre Arbeit eingehen. Und zwar würden wir einfach gerne generell einmal von Ihnen wissen, warum Sie sich für diesen Bereich entschieden haben. Also warum engagieren Sie sich gerade in diesem Bereich kommerzielle Darstellung in den digitalen Medien von Kindern oder eben auch Kinder- und Jugendschutz im Bereich der Medien?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Also der Kinder- und Jugendmedienschutz ist ein super vielfältiger Aufgabenbereich. Also praktisch am Puls der Zeit, nah dran an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Und ja, fast täglich gibt es natürlich neue technische Entwicklungen, neue Funktionen, neue Apps, entsprechend natürlich auch neue Herausforderungen und Phänomene. Also es ist nie langweilig, auch aus Sicht von einer Techniksoziologin genau zu gucken, wie sich Gesellschaft entwickelt mit Technik und wie vor allen Dingen junge Leute Technik einsetzen. Das ist super spannend und macht mir viel Freude. Auf der anderen Seite haben wir auch immer viele Austausche mit super vielen vielfältigen AkteurInnen. Also das sind AkteurInnen aus dem Bereich Kinderschutz, Kinderrechte, aus der Praxis, Zivilgesellschaft, Beratungsstellen, LehrerInnen, Kinder, Jugendliche auch selbst. Wir haben zum Beispiel einen Beirat bei der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, bei dem 2 Mitglieder unter 18 Jahre alt sind. Also hier haben wir eine direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf Bundesebene. Die beraten uns dann in verschiedenen Aufgaben und genau und entsprechend zum Beispiel auch bei Formaten wie die Zukunftswerkstatt. Das ist unser Veranstaltungs- und Diskursformat, wo wir diese Akteurinnen und Akteure, die ich gerade aufgezählt habe, zusammenbringen. Da sind zum Beispiel auch noch AkteurInnen aus der Wirtschaft dabei, also tatsächlich Anbieter von Social-Media-Plattformen. Und wir bringen dann diese Perspektiven zusammen bei Veranstaltungen und reden dann über verschiedene Phänomene, Risiken, aber auch Chancen und versuchen dann gemeinsam zu überlegen, wie wir ja gewisse Risiken angehen, wie wir Handlungsmöglichkeiten schaffen, wie wir zukunftsorientiert alle gemeinsam arbeiten und praktisch super spannend, da alle an einen Tisch virtuell oder auch vor Ort zu haben und darüber zu reden. Das macht Spaß und wie gesagt, es sind viele Möglichkeiten und eine dankbare Aufgabe, sich für Schutzbefähigung und Teilhabe einzusetzen und entsprechend Kinder und Jugendliche bei ihrer Entwicklung auch zu unterstützen. Das bietet sehr viel und das macht auch sehr viel als Person und die Resonanz ist auch immer sehr, sehr dankbar vor Ort und auch generell im Austausch mit allen AkteurInnen und Akteuren.
Das zeigt ja schon, dass es ein sehr breit gefächertes Gebiet ist. Gibt es denn etwas, was Sie aktuell besonders in dem Themenbereich beschäftigt oder vielleicht auch besonders berührt oder das Ihnen auch große Sorge macht in den aktuellen Entwicklungen?
Ja, das tatsächlich sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen, aber das Thema künstliche Intelligenz, das stellt uns natürlich auch vor besondere Herausforderungen. Also insbesondere das Thema generative künstliche Intelligenz. Also hier vor allen Dingen das, der Bereich Manipulation von Bildern in einen anderen Kontext packen, Botschaften vermitteln, die problematisch sind. Sie hatten es ja gesagt, genau mein Themenschwerpunkt ist sexualisierte Gewalt und Belästigung. Da ist es vor allen Dingen so, dass wir in den letzten 3 Jahren einen enormen Anstieg hatten von KI-generierten Missbrauchsdarstellungen gegen Kinder und Jugendliche. Vor allen Dingen daher, dass diese Softwareprogramme, diese Tools super einfach zugänglich sind, per App aufs Handy zu laden ist. Man braucht kein großes technisches Know-how mehr, um sie überhaupt zu bedienen. Es genügt ein frei verfügbares öffentliches Foto oder Video, entsprechende Inhalte zu verändern und die dann massenhaft zu verbreiten. Also das ist eine entsprechende große Herausforderung bei uns in der BZKJ und ja generell und in dem Zusammenhang vor allen Dingen auch das Thema, dass ein großer Bedarf an Wissen vor allen Dingen herrscht. Also Wissen über Phänomene, Wissen über die Risiken, über die Konsequenzen, Wissen aber auch über den Bedarf, wie ich denn überhaupt mit diesen Inhalten umgehe. Also das sehen wir auch immer in unseren Veranstaltungsformaten. Da wird berichtet, dass vor allen Dingen Erwachsene, also Eltern, Bezugspersonen, Lehrkräfte, Fachkräfte noch nicht das nötige Wissen haben, generell über diese Themen und damit umzugehen. Und ihnen fehlt tatsächlich auch das Wissen oder es ist nicht genügend ausgebildet, dass Kinder und Jugendliche auch Rechte haben, die ja seit 1989 auch durch die UN-Kinderrechtskonvention eigentlich Bestand halten und die auch im digitalen Raum tatsächlich gelten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Übergang zum Thema Kommerzialisierung von Kindern im Netz und sozialen Medien. Genau, und da vor allen Dingen auch die Herausforderung, dass Eltern, Bezugspersonen auch gar nicht wissen, was die Kommerzialisierung überhaupt für Auswirkungen hat. Also sowohl rechtlich als auch ethisch und auch entwicklungsbedingt natürlich. Also das sehen wir.
Können Sie das mal kurz in einfacheren Worten erklären? Also was bedeutet das? Das sind, glaube ich, sehr große Begriffe und ich glaube, dass es mal ganz gut ist, so ein bisschen verständlich runterzubrechen. Was daran ist denn so gefährlich?
Genau, ich versuche es mal. Also besonders problematisch ist also, dass beispielsweise, wenn wir jetzt von diesen ganz extremen Kommerzialisierungsangeboten ausgehen, wo Kinder erkennbar gezeigt werden, wo das Gesicht komplett zu sehen ist, wo auch noch Daten wie Name, Geburtsdatum, Schule, Kindergarten oder auch gewisse Abläufe im Alltag, also heute gehen wir auf den Spielplatz oder in den Zoo oder so, geteilt werden. Das ist natürlich problematisch. Dann, wenn Kinder aktiv Werbung betreiben für Produkte auf einem Kanal oder entsprechend Profil, das auch regelmäßig. Und wenn Kinder und Jugendliche in diesen ganz verletzlichen Situationen gezeigt werden und auch in intimen Situationen, also beispielsweise in der Badewanne, im Badeanzug oder sogar auf dem, ganz kleine Kinder auf dem Wickeltisch oder in emotionalen Situationen, wenn sie gerade einen Wutausbruch haben oder krank sind, verzweifelt sind. Genau, das ist besonders für die Entwicklung problematisch in dem Sinne, dass ja Eltern ja eigentlich darauf bedacht sein sollten, sie dabei zu begleiten, solche Erfahrungen, also entsprechend mit Emotionen umzugehen und das dann nicht im Rahmen einer Öffentlichkeit dann zu präsentieren, was dann später Auswirkungen haben kann, wie wenn das im Netz ist sozusagen und das Netz vergisst leider nicht, dass dann solche Situationen genommen werden später von Dritten, von Klassenkameradinnen oder so und damit dann beispielsweise ja eine gewisse Mobbing-Situation entsteht, also dass dann sich lustig gemacht wird über diese Situation und das dann natürlich auch was mit dem Kind macht später, beziehungsweise dem Jugendlichen, eine gewisse Verletzlichkeit entsteht, auch Vertrauensmissbrauch, also ich kann ja gar nicht mehr meinen Eltern so richtig vertrauen, wenn ich eigentlich nicht weiß, was machen sie denn mit meinen Bildern, oder ich habe vielleicht sogar gesagt, nein, ich möchte eigentlich gar nicht, dass du das veröffentlichst von mir, dass das ja auch eine Form von Vertrauensbruch ist. Genau, und das kann dazu führen, dass natürlich gewisse Entwicklungsschritte im Sinne von, wie es, sage ich jetzt mal, aus pädagogischer Sicht, psychologischer Sicht normal wäre zu durchlaufen, dass solche Schritte dann dadurch beeinflusst werden und Kinder und Jugendliche dann nicht in ihrer Entwicklung, in ihrer Identität das bekommen, was sie eigentlich aus Kindeswohlsicht benötigen. Und was mir gerade noch einfällt, ist natürlich, also ich hatte ja so ein paar Rechte angesprochen, ne? Das Recht auf Privatsphäre, Intimsphäre, also wirklich da jetzt auch nochmal sich die Situation vorzustellen, Kind im Kinderzimmer, eigentlich ist es ja ein Rückzugsort von einem Kind, aber es wird permanent da drin gefilmt. Das ist natürlich auch ein sehr starker Eingriff in die Intimsphäre oder das Recht am eigenen Bild. Eigentlich müssen wir fragen, ob wir ein Bild veröffentlichen dürfen mit der Person, die da drauf ist. Also theoretisch muss das Kind einwilligen können. Das ist in der Konstellation Eltern-Kind natürlich nicht so leicht umzusetzen, weil ne, die Eltern, wir möchten ja nicht unterstellen, dass sie in irgendeiner Weise dem Wohl des Kindes entsprechend dagegen handeln oder halt die Rechte absichtlich nicht beachten. Aber genau, da ist dann kein Wissen da oder nicht genau klar. Oder das Recht auf Selbstbestimmung oder das Recht auf Beteiligung. Also dass Kinder entscheiden können dabei, ob und wie sie gezeigt werden möchten, dass das unbedingt eine Form von Consent ist, das gefragt werden muss, möchtest du das wirklich? Genau, das ist auch vielen nicht ganz so klar. Oder das Recht, dass sie vor wirtschaftlicher Ausbeutung in jeglicher Form geschützt werden sollen. Also was hier natürlich das Thema sehr betrifft und dass hier vor allen Dingen die Eltern im Sinne des Kindes handeln sollten und des Kindeswohles handeln sollten und ihre wirtschaftlichen Interessen, also damit Einnahmen zu verdienen, zurückstellen sollten. Genau, das ist halt super wichtig in diesem Kontext. Und das Thema Kinderarbeit ist natürlich auch ein Thema in diesem Bereich. Also es gibt in Deutschland ein Gesetz, das eigentlich festlegt, ab wie vielen Jahren Kinder arbeiten dürfen. Und eigentlich ist es vorgesehen, dass sie unter 15 Jahren nicht arbeiten dürfen. Es gibt aber auch gewisse Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel ab 13 Zeitung austragen oder so. Das kann dann mit verschiedenen, mit der Genehmigung der Eltern dann natürlich so passieren und diese Beschäftigung auszuführen. Und es gibt natürlich auch noch Ausnahmeregelungen für Kinder ab 3, wenn die zum Beispiel im Fernsehen auftreten oder bei gewissen Musikveranstaltungen oder genau im Rundfunk einfach auftreten. Da gibt es dann auch Ausnahmeregelungen. Da braucht es aber eine Genehmigung von einer Behörde, von einer offiziellen Stelle. Und vor allen Dingen auch ist das sehr gerahmt. Also es ist genau definiert, wann, wie lange und an welchem Ort das ausgeführt wird. Und jetzt ist es so, dass dieses Gesetz aber nicht mit dem Internet im Hintergrund geschrieben wurde. Also mit solchen Arbeitsformen oder Beschäftigungsformen. Und auch nicht dass Eltern praktisch die Arbeitgeber in der Situation sind von den Kindern, sondern Eltern sind eigentlich dafür da, dann in diesen Situationen entsprechend ihre Einwilligung zu geben. Und das ist halt super schwer in dem Bereich, weil jetzt hier die Eltern die Arbeitgebenden sind und die Eltern auch das Geld in Anführungszeichen verwalten, das aus diesen Situationen entsteht. Und es ist noch so, aber dafür ist ja super, dass wir heute darüber reden, dass dieses Thema noch gar nicht so auch bei den Behörden angekommen ist, dass wir hier tatsächlich eine Form von Arbeit haben, obwohl es im virtuellen Raum ist und auf YouTube beispielsweise ist oder Instagram und sicherlich mit viel Spaß und Freude und Vergnügen verbunden ist, aber gleichzeitig auch, wenn wir jetzt von den ganz extremen Fällen ausgehen, lange Drehzeiten beispielsweise sind, am Wochenende wird gedreht. Einschränkungen auch für das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen. Und dass da gar nicht so genau klar ist, wo ist jetzt hier überhaupt die Grenze, was ist noch Spaß, was ist schon Arbeit und und was ist im Endeffekt dann die elterliche Fürsorgepflicht und was ist dann doch der wirtschaftliche, sage ich jetzt mal, Fokus daran.
Sie haben ja jetzt schon einiges aufgegriffen, was wir jetzt auch noch von Ihnen in Erfahrung bringen hätten wollen, eben gerade wie es medienschutzrechtlich für Kinderrechte aussieht. Also falls Sie da noch was ergänzen möchten, sehr gerne oder vielleicht auch, ob Sie Anlaufstellen haben, wo man sich informieren kann. Und dann würde uns natürlich besonders auch interessieren in Bezug auf Ihre Arbeit, was Sie konkret machen, um da zu einer Lösung beizutragen, beziehungsweise wie können wir uns diesen Jugendmedienschutz praktisch vorstellen? Also wenn Sie irgendwie auf einen Fall aufmerksam werden, wo im Internet eben Kinder kommerzialisiert werden. Wie sehen die Arbeitsschritte aus? Was können Sie in Ihrer Arbeit da machen?
Das ist ein bisschen komplexer, dieses ganze Jugendmedienschutzsystem in Deutschland. Genau, also wir jetzt konkret als BZKJ in dem Rahmen haben per Gesetz sozusagen so eine sogenannte Orientierungsfunktion. Ich führe das jetzt gleich noch aus, genau, also im Sinne von Förderung von Orientierung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Bezugspersonen, genau, und pädagogische Fachkräfte bei der Medienerziehung und Mediennutzung. Also das heißt, dass wir Informationen bereitstellen, wie Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit gewissen Medien umgehen, beziehungsweise Informationen darüber zu erhalten, was sich daraus für Konsequenzen ergeben und genau, und gewisse Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Genau, das ist so ein bisschen unsere Orientierungsfunktion und die versuchen wir dann einerseits über unsere Website mit Informationen zu bestücken, aufzubereiten oder auch in unserer Fachzeitschrift, die nennt sich BZKJ aktuell. Da hatten wir auch eine Ausgabe zum Thema Kinderfotos im Netz. Da laden wir dann oder fragen verschiedene Expertinnen an, die dann Beiträge dazu leisten aus verschiedenen Perspektiven. Genau, und wir versuchen über Social Media natürlich auch zu posten und entsprechend auf Instagram, LinkedIn oder auch Mastodon Informationen dazu zu teilen. In dem Rahmen kann ich auch erwähnen, und das ist jetzt sehr frisch und das passt auch sehr gut, beteiligen wir uns auch an Aktions- und Awareness-Wochen mit anderen Medienkompetenzinitiativen. Und da hatten wir dieses Jahr im Juni die Initiative Hashtag Kinder sind kein Content. Das ist was, wo wir im Juni darauf hingewiesen haben, auf mögliche Gefahren beim Posten von Videos und Fotos, vor allen Dingen so in der Ferienurlaubszeit, um das nochmal alle dafür zu sensibilisieren. Also vor allen Dingen Eltern, Erziehende, Großeltern, Kinderaufnahmen nicht so leichtfertig zu veröffentlichen und die Rechte entsprechend der Kinder dann bei der Mediennutzung konsequent mitzudenken. Also das, was ich gerade so gesagt habe, welche Rechte können denn da betroffen sein von diesen vielen aufgezählten komplexen Rechten. Aber das alles natürlich dann in Tipps, in Informationsbroschüren, Materialien dann so zusammengefasst, dass es kompakt ist, dass entsprechende Zielgruppen damit dann arbeiten können. Genau, das war jetzt im Juni. Das ist super hilfreich und kann ich auch empfehlen, da mal reinzugucken. Da gibt es auch so eine ganze Checkliste mit Fragen, beispielsweise im Sinne von, möchte ich jetzt wirklich das, oder wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass dieses Bild jetzt online geht und kann ich das zum Beispiel gut rechtfertigen später vor meinem Kind oder so? Oder habe ich jetzt auch wirklich alle gefragt, die jetzt auf dem Bild zu sehen sind und kann ich das dann entsprechend veröffentlichen? Also da gibt es so einige Fragen, die dann praktisch als Checkliste abgearbeitet werden können, in Anführungszeichen. Und da aber nochmal als Hinweis, das würde sich jetzt auf das Sharenting-Thema beziehen, also das Teilen von Fotos, von Inhalten jetzt von Kindern, Jugendlichen, eher ohne Kommerzialisierungsabsicht oder ohne Kapitalabsicht, sage ich jetzt mal, sondern das ist eher so dieses alltägliche Teilen, aber die, sage ich jetzt mal, die Konsequenzen und die Rechte, die damit in Zusammenhang stehen, sind natürlich ähnliche. Also das kann man natürlich vergleichen. Das einmal, genau. Also wir beteiligen uns an solchen Initiativen, haben auch eine Kooperation mit einer dieser Medieninitiativen, Medienkompetenzinitiativen ClickSafe. Da gibt es auch immer super Materialien, um Medienkompetenz zu fördern. Also wie gehe ich mit gewissen Inhalten um? Sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene und was habe ich für Anlaufstellen, genau. Und jetzt konkret nochmal beim Thema Sharenting. Also uns werden jetzt, sage ich jetzt mal, keine Inhalte direkt gemeldet, wenn sowas jetzt irgendwo auftaucht auf Social-Media-Plattformen. Also sehr extreme Fälle, wie zum Beispiel ne, konkret Gesichter gezeigt oder also in sehr problematischen Situationen dargestellt, das jetzt nicht. Wir sind halt eher für den Bereich Information, Aufklärung und ja, Orientierung schaffen sozusagen in dem Rahmen zuständig. Genau, also bisher zumindest bei der Thematik. Wir hatten das jetzt noch nicht als einzelnes Thema bei zum Beispiel diesen Zukunftswerkstattveranstaltungen implementiert, aber das, genau, je nachdem, wie sich das entwickelt, kann das natürlich auch sein, dass wir uns gezielter dann nur diesem Thema irgendwann mal widmen und jetzt immer nur so am Rande oder wenn entsprechende Anfragen reinkommen.
Jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage. Sie haben jetzt nochmal Gelegenheit, den Leuten da draußen eine Botschaft ins Hirn zu tackern und vielleicht auch speziell den Eltern und Familienmitgliedern da draußen. Was wäre Ihre Botschaft?
Ja, die Botschaft wäre, oder ich glaube, es kam schon so ein bisschen raus, also es braucht auf jeden Fall mehr Bewusstsein, mehr Wissen für dieses Phänomen, entsprechend solche Formate wie heute, wie dieses hier. Informationen zu teilen, Informationen zur Verfügung zu stellen. Es braucht ein größeres Bewusstsein für die Rechte von Kindern und Jugendlichen generell und im digitalen Raum. Genau. Also Kinder sind keine Marken. Ne? Kinder haben Recht auf Schutz, Privatsphäre, Beteiligung und unbeschwerte Entwicklung. Es braucht Wissen um diese Konsequenzen, genau, um die Risiken, um die Rechtsfolgen dann vielleicht auch im Endeffekt, genau. Sich der Situation auf jeden Fall bewusst machen und eine gezielte Sensibilisierung. Also erstmal die Wahrung der Rechte des Kindes, genau, den Schutz vor möglichen Gefahren und Risiken, so als Themenblöcke, sage ich jetzt mal. Und ganz wichtig ist natürlich auch, mit dem Kind in den Austausch zu gehen, also das Recht auf Beteiligung wirken zu lassen. Ne? Also im Wohle des Kindes zu handeln, nachzufragen, möchtest du das, wie siehst du das, prüfen, ob überhaupt eine Notwendigkeit besteht, so einen Inhalt zu teilen oder zu veröffentlichen, prüfen, ob vielleicht auch eine andere Darstellungs- oder Beteiligungsform möglich ist, wo das Kind dann nicht sichtbar ist oder entsprechend, ich sag jetzt mal, verpixelt ist, haben wir mal gesagt, als, sage ich jetzt mal, Handlungsmöglichkeit, aber mit KI ist es heutzutage auch möglich, diese Verpixelung rauszunehmen beziehungsweise wieder erkenntlich zu machen. Also deswegen lieber gucken, dass es Möglichkeiten gibt, vielleicht gar nicht das Kind in irgendeiner Weise darzustellen. Dann super wichtig ist auch generell, das Kind darin zu stärken, auch Nein zu sagen und auch die Bedürfnisse und Grenzen selber zu erkennen und auch zu kommunizieren. Also das ist, denke ich mal, einer der wichtigsten Schritte auch überhaupt generell in diesem Rechtebereich. Und wenn man sich unsicher ist oder generell überfordert ist mit dieser ganzen Situation, was ich total verstehen kann, dann sich Unterstützung holen. Also zu Beratungsstellen im Bereich, also wie gesagt, ClickSafe zum Beispiel, die machen halt super viel entsprechend zu diesem Bereich. Oder, genau, darauf wollte ich Sie noch hinweisen, es gibt bei den Landesmedienanstalten, genau, die sind ja auch unter anderem für Rundfunk zuständig und entsprechend diese ganzen Genehmigungsgeschichten, da sich vielleicht auch mal beraten zu lassen, wenn man jetzt wirklich in diesem Bereich Family Influencing oder so doch vielleicht mal rein will oder gucken will, ob es was für die jeweilige Person ist oder man in die Richtung handeln möchte. Es gibt nämlich auch so eine Handlungsempfehlung von dem Hans-Bredow-Institut und 4, glaube ich, Landesmedienanstalten waren das, die das, glaube ich, dieses Jahr veröffentlicht haben, konkret für Family-Influencing-Personen, wo dann auch nochmal dran steht, Rechte, Konsequenzen, Handlungsmöglichkeiten und das Ganze auch nochmal auf die Wirtschaft bezogen und auf die Auftraggebenden, weil das ist natürlich auch die andere Seite. Also die Firmen, die solche Werbeverträge, die ja dann nicht selten sind in diesem Zusammenhang vergeben, können natürlich auch daran mitarbeiten, Verträge so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche nicht sichtbar sind beispielsweise oder nur für einen gewissen Zeitraum oder ab welchem Alter oder sie können auch Sensibilisierungskampagnen und sowas alles fahren. Das kann alles auch die Wirtschaft sozusagen selber übernehmen oder die Plattform. Aber das einmal hingestellt, genau, also da gibt es so einen Handlungsleitfaden, den schicke ich Ihnen auch gerne zu, wo man ganz gut nochmal einen Einblick hat in die ganzen Konsequenzen und rechtlichen Gegebenheiten und wie man halt theoretisch dann Inhalte so aufbereiten könnte, dass sie halt, sage ich jetzt mal, okay wären oder zumindest im Einverständnis mit dem Kind zu erstellen wären.
Wow, also danke auch nochmal für diese zusätzlichen Materialien, die werden wir auch an das Rechercheteam weiterleiten, dass sie ihre bisherige Recherche nochmal dahingehend überprüfen.
generell kann man ja auch mal gucken, dass man vielleicht noch darauf hinweist, wenn man selber so einen Inhalt konsumiert, jetzt als Person, die jetzt durch Social Media durchscrollt, dass man vielleicht auch mal überlegt, ob man jetzt ein Like hinterlässt oder nicht, ne? Oder ob man sich mal selber reflektiert und guckt, was passiert da eigentlich, um den Algorithmus, sage ich jetzt mal, nicht noch zusätzlich zu füttern und solche Inhalte dann entsprechend, so lustig sie auch sein mögen oder so schockierend sie auch sein mögen, dann entsprechend vielleicht ja nicht ganz so die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, sondern entsprechend da vielleicht auch so ein Bewusstsein zu entwickeln und dass die Anbieter natürlich auch viel mehr tun können. Die könnten natürlich auch wesentlich mehr informieren über dieses Phänomen und wie, wo, was dann natürlich an Inhalt okay wäre und nicht. Also es ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? Oder Thematik. Also das muss auch so betrachtet werden.
Um jetzt auch mal so ein Fazit daraus zu ziehen, also ich glaube, der Fokus war, dass wir at Charitying einfach sehr, sehr, sehr kritisch sehen und einfach auch sehr viel Negatives gesagt haben. Man muss natürlich sagen, Social Media ist ein Teil unserer Realität geworden. Also es ist unser Alltag und eine totale Verteufelung und zu sagen, es darf kein Bild mehr geteilt werden, das ist des Teufels, das ist ja auch nicht Ziel von dieser Folge.
Das stimmt. Wir haben uns notiert, es wäre ganz gut, auch vielleicht die goldene Mitte zu finden, wie in so vielen Dingen. Also es geht nicht darum, dass wir niemals Dinge von uns teilen oder eben von unseren Kindern. Aber man sollte zumindest den Moment auch bewusst wahrnehmen und kurz vorher einmal innehalten und überlegen, will ich das posten, kann ich das posten und was bedeutet das eventuell langfristig für mein Kind, wenn ich genau das jetzt poste?
Genau, und es gibt ja auch wirklich genügend Positivbeispiele von Mom-Influencerinnen oder Family-Influencerinnen, die bewusst zum Beispiel das Gesicht ihrer Kinder nicht zeigen, ne, oder sie komplett aus Content raushalten. Und das sind vielleicht auch Kontrastfälle zu diesen extremen Fällen. Aber ich glaube, das Problem ist, im Netz kriegt die meiste Aufmerksamkeit, was extrem ist. Und das ist halt das, was dann einfach auch die Gefahr ist. Und natürlich haben wir jetzt auch noch mal ein paar Tipps für Jugendliche, die jetzt uns zuhören.
Genau, wir haben jetzt ja ganz viel auch an die Verantwortung der Eltern appelliert. Aber wir wollen euch natürlich auch noch ein paar Sachen mitgeben, wenn ihr selbst vielleicht betroffen seid und nicht genau wisst, wie ihr das ansprechen wollt. Also was könnt ihr machen, wenn eure Eltern etwas posten, was euch unangenehm ist? Und als allererstes solltet ihr eure Eltern darauf ansprechen in einer ruhigen Minute und auch ganz konkret nennen, welches Bild oder welches Video ein Problem für euch ist. Weil wenn ihr einfach nur sagt, sie sollen bitte nicht so viel posten, können sie sich da nicht konkret was drunter vorstellen. Ihr dürft ruhig ganz konkret sagen, um welches Bild oder welches Video es geht. Eben, wie schon gesagt, vielleicht nicht direkt nach dem Posten, sondern guckt einfach, wo sie vielleicht entspannt sind, wo ihr in Ruhe mit ihnen reden könnt. Dann ist immer auch ganz wichtig, dass ihr einfach euren Eltern zeigt, wie ihr euch dabei fühlt. Menschen reagieren ja immer sehr abweisend, wenn man ihnen Vorwürfe macht. Da, glaube ich, sind auch die Eltern immer ein bisschen betroffen von, nicht nur wir jungen Menschen. Und deswegen hilft es ganz viel, wenn man einfach dem anderen zeigt, hey, mir geht's damit nicht gut, ich fühle mich damit unwohl, das macht das und das mit mir, weil das einfach hilft, der anderen Person zu zeigen, was das Problem ist. Und sollte das alles nicht nutzen und ihr fühlt euch einfach nicht wohl in der Situation oder es ändert sich nichts oder es tauchen vermehrt Situationen auf, in denen ihr euch unwohl fühlt, dann schaut, welche Menschen es in eurem Umfeld gibt, die ihr da vielleicht mit zu Rate ziehen könnt, die ihr einweihen könnt, sei es andere Familienmitglieder oder auch ruhig Menschen außerhalb. Also man hat ja auch ganz oft Bezugspersonen in der Schule, eine Lehrerin oder einen Lehrer, die man sehr mag. Und natürlich gibt es auch Beratungsstellen, dann wendet euch auf jeden Fall auch an die.
Genau. Und was ich euch ins Hirn tackern möchte. Klicks und Likes sind sehr flüchtige Sachen. Also die Wirkung, ne? Ein Post hat unglaublich, ne, viele Likes und Dings bekommen. Das ist für einen kurzen Moment. Am nächsten Tag ist das schon Schnee von gestern. Und sozusagen die Aufmerksamkeit ist wieder woanders. Aber das, was du hinterlässt, diese Spur von dir, dieses Bild von dir, das wirkt langfristig. Also deswegen an alle Eltern da draußen, euer Kind soll zu der Person werden, die er oder sie oder was immer für ein Geschlecht es hat, sich frei entwickeln können. Und zur freien Entwicklung gehört auch, dass ich von der Öffentlichkeit und von dem, was bei mir im Netz steht, dass das all diese Offenheit auch zulässt. Und wirklich überlegt euch bei jedem Post, was hat das langfristig für Wirkung auf mein Kind? Wer könnte vielleicht auch was Negatives mit diesem Bild oder Post machen? Und ist es das wirklich wert? Also das möchte ich den Eltern da draußen mit auf den Weg geben. Was möchtest du den Leuten ins Hirn tackern?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja ganz viele Themen heute angesprochen. Aber ich glaube, gerade an die jungen Menschen, die heute zuhören, was wichtig ist, um da vielleicht auch, wenn solche Situationen auftauchen, sich ein bisschen sicherer zu fühlen, traut euch einfach generell mit euren Eltern offen zu sein. Also immer, wenn ihr merkt, euch geht's nicht gut oder euch stört irgendwas, eure Eltern sind auch nur Menschen, sprecht sie an. Sagt ihnen, was euch stört und dann, wenn es zu solchen Situationen kommt mit eben Postings, die euch gar nicht passen, ist vielleicht auch die Hemmschwelle gar nicht so groß und es fällt euch leichter, sie auch auf das anzusprechen und da eine Lösung zu finden, dass sie euch verstehen und hören.
Genau, ihr müsst kein Content werden. Also das ist wirklich die Botschaft, die ich euch mitgeben will. Ihr könnt entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Und ich wünsche euch alle Kraft, wenn da einfach über eure Grenzen gegangen wird, dass ihr die Kraft habt, wirklich Grenzen zu ziehen. Und jetzt sind wir auch schon bei unseren Challenges, weil ihr sollt ja auch selber mal aktiv werden zu dem Thema. Was ist unsere erste Challenge?
Genau, als erstes haben wir als Aufgabe für euch, schaut doch mal nach eurem digitalen Fußabdruck, also der Digital Footprint. Was haben eure Eltern denn so über euch gepostet? Und was ist das Gesamtbild am Ende? Also wie habt ihr das Gefühl, taucht ihr im Netz auf? Wie ist die Außenwirkung? Und gefällt dir das, wie du im Internet dargestellt worden bist oder den Eindruck, den deine Bilder da von dir machen? Und das kannst du am Ende auch auf jeden Fall mit deinen Eltern einmal besprechen und ihnen das sagen.
So, und für alle, die jetzt auf Social Media unterwegs sind und einfach rumscrollen, Obacht! Also immer, wenn ihr einen Post seht, wo einfach ein Kind vermarktet wird, kannst zwar kurz gucken, aber reflektiere, ist das eigentlich okay, wie das Kind dargestellt wird oder nicht? Und wenn ihr merkt, es ist nicht okay, schnell weiter scrollen, weil durch euer Verhalten bestimmt ihr natürlich auch mit den Algorithmus. Und je mehr Leute länger bei solchen Posts verweilen, desto mehr werden die anderen Leuten angeboten, desto mehr wird es verbreitet, desto mehr Reichweite kriegt es. Also deswegen Augen auf beim Scrollen. Und damit wären wir jetzt auch schon bei unserer letzten Challenge.
Genau, wir haben noch einen Hashtag für euch und zwar unter dem Hashtag ShareWithCare. Gibt es eine Aktion von der Telekom, die eben auch auf einen besseren Umgang mit Kinderfotos im Internet hinweist. Und dazu gibt es auch ein Video auf YouTube und den Link packen wir euch auch unten in die Shownotes. Aber ein kleiner Hinweis da, überlegt euch trotzdem vorher, ob ihr euch damit wohlfühlt, ob ihr das angucken wollt. Weil eventuell sind die Inhalte halt ein bisschen sensibler.
Genau. Oder einen anderen Hashtag, den haben wir ja von unserer Interviewpartnerin erfahren, den ihr folgen könnt, ist Kinder sind kein Content.
Genau. Ja, und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende. Wie gerade schon angekündigt, ihr findet alle Quellen und Infos unten in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr Infos über uns oder den Podcast wollt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei unter www.futter-fürs-hirn.de. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zum Podcast oder zu der Folge oder auch zu den Challenges. Also wenn ihr uns da was erzählen wollt, gerne auch per E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder ihr erreicht uns natürlich auch ganz einfach über Instagram.
Genau, und dann möchte ich euch noch auf unsere nächste Folge hinweisen. Mal komplett was anderes. Und zwar haben wir uns über das Thema Christentum und die Bedeutung von Religion in unserem Leben, haben wir gedacht, das ist mal ein spannendes Thema, was wir aufgreifen wollen. Also deswegen, in der nächsten Folge geht's auch an was glauben wir.
Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und für heute bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss.
Und bleibt wach.